Bobby Woods, herzlich willkommen damit zur neuen Podcast-Folge von HSV, meine Frau und Bobby Wood. Wir sind aus dem Häuschen, aber erstmal, wer ist heute mit dabei? Kai,
Moin,
Bones,
Hallöchen
und Muchel von Abschlag ist wieder mit dabei.
Moin.
Ja, was war das? Was waren das für zwei Spieltage, muss man ja schon fast sagen. Ne? Wir haben ja letztes nach dem Darmstadt-Spiel gar keinen Podcast aufgenommen. Aber kurz zusammengefasst, zweimal beschissen gespielt, aber gewonnen, oder? So kann man das, denke ich, stehen lassen. Kai, wie siehst du das Spiel auf der Baustelle gegen Darmstadt?
Also auf der Baustelle sehe ich nochmal anders als das Spiel gestern, aber auf der Baustelle, es war wirklich harte Arbeit, es tat in den Augen weh. Es war wirklich, die Mannschaft war völlig verunsichert, die Pässe kamen nicht an. Es war einfach spielerisch nichts, aber am Ende des Tages ist das auch die These, die ich hier über den gesamten Podcast oder über die gesamte Saison, glaube ich, in den Raum werfen möchte. Wir müssen uns daran gewöhnen, den HSV nicht daran messen zu wollen, jeden Gegner in Grund und Boden zu spielen. Das ist der völlig falsche Gedankenansatz, sondern wir müssen es feiern, wenn der HSV solche Spiele gewinnt und insofern am Ende Happy End und da hier steht nicht umsonst der Rosé heute zum Feiern auf dem Tisch, wir sind Tabellenführer, alles gut.
So muss es sein. Dann viel präsenter, wie du schon gesagt hast, ist das Spiel gegen Sandhausen, gegen unseren Liebling Dennis Diekmeyer, zumindest von mir der Liebling. Und der hat Sven Ulreich einmal K.O. geschossen, habt ihr das gesehen? Ich dachte, Ulreich hält den noch so, pack, aber er hat sich noch nicht mal entschuldigt danach. Ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, aber naja, gut.
Ich glaube, er war selbst erschrocken, dass er überhaupt so weit vors Tor gekommen ist und ja, aufs Tor schießen durfte. Ist ja echt seltener Fall. Ja. Deswegen schnell wieder zurück und ja.
Abbruch nach hinten.
Ja,
ja, also 4-0, das Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen zu hoch für den Spielverlauf. Der Start war so semi-optimal, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt. Da hatte Darmstadt relativ viele Chancen. Aber vielleicht, bevor wir zum Spiel kommen, müssen wir mal über eine Sache sprechen. Jörg Dahlmann, der hat das Spiel kommentiert. Und erstmal so ganz, ganz frei aus der Leber weg. Wir haben bei Instagram ja auch eine Abstimmung gemacht. Was haltet ihr von Jörg Dahlmann als Kommentator? Ist er tragbar? Ja oder nein?
Also ich kenne ja schon aus den Ramsat-1 Fußballzeiten auf Sat.1 damals noch und um Highlights zusammenzufassen, ist er wirklich noch geeignet, aber Live-Spiele, da merkt man, er hat keinen Fußball-Sachverstand. Er redet da gestern über Flugzeuge und die Piloten, die aus dem Fenster gucken, um sich den Spielstand anzuschauen. Da habe ich gedacht, was ist mit ihm los? Was hat er geraucht? Was hat er getrunken? Ich möchte es auch. Aber das hatte nichts mit Fußball, Taktik, HSV und sonstiges zu tun und bitte nehmt ihm mal das Mikro weg.
Ja, wir haben auch bei Insta ganz viele Antworten oder Fragen von euch bekommen. Wie beschissen ist Dahlmann? Fragezeichen. Und auch unsere HSV-Gruppe hat geglüht. Da waren nämlich so Kommentare wie, der kommentiert das wie den Hasseröden Hallmasters Cup in Cottbus 1996. Gleich spricht er über die Farben der Unterhose und Socken und wer von dem Spiel noch eine geraucht hat. Oder sowas wie, der kommentiert die Champions League auch so wie ein Aale-Verkäufer auf dem Fischmarkt, Digga. So dumme Sprüche. Also der hat da tatsächlich, oder dieses Flugzeug scheint Jörg mehr zu beschäftigen als die Taktik. In der Tat war, man muss sagen, zur Taktik hat er, ich glaube ehrlich gesagt, nicht ein Wort gesagt oder sowas. Ne? Also da ist man nur so sehr, was passiert gerade, so da fliegt ein Flugzeug und der hat seine Schnürsenkel offen und eher sowas, ne? Aber
und das 1-5 aus dem letzten Jahr hat er, glaube ich, auch mehr als deutlich häufig wiederholt.
Und das, wenn der HSV Sandhausen nicht an die Wand spielt, so ungefähr, das ist ja super komisch, dass HSV jetzt nicht nach 10 Minuten schon 3-0 führt, weil sie der Riesenfavorit sind. Also, ja, Jörg Dahlmann, schwierig, obwohl ich ihm zugutehalten muss, das muss ich auch mal ganz kurz sagen, kennt ihr die Zusammenfassung von RAN, ich glaube, die hat auch einen Preis gewonnen, muss ich an der Stelle mal sagen, wo Otto Rehhagel einen Nicht-EU-Ausländer zu viel
einwechselt. Ja.
Da, und wo er den hinterher noch so vom Feld
das holt. Das macht er halt Weltklasse.
Müsst ihr mal angucken, ist bei YouTube. Also ist wirklich für mich mit der beste Fußballclip ever und das hat er nämlich drauf.
Ja, ich finde es auch interessant, ob man nicht, also es war schon echt auffällig, dass nicht nur in einer WhatsApp-Gruppe gepöbelt wurde über Dahlmann, sondern ja, irgendwie sich zeitgleich 5 eingeschaltet haben und gefragt haben, ist da alles okay bei dem? wir haben ja auch demnächst, glaube ich, Lisa Ramuschkat, eine Reporterin der neuen Generation hier im Podcast, die kann vielleicht auch mal was dazu sagen, was sie so, ob sich das einfach verändert hat, das Business. Ich frage mich ja, ist es nicht vielleicht sogar positiv, wenn du in aller Munde bist? Natürlich ist es negatives Feedback, aber oft gibt es ja diesen Spruch, Hauptsache Feedback und Hauptsache Resonanz. Und also da wäre er, wenn das zählt, da wäre er ein Champion.
Ja, da wäre er definitiv ein Champion. Aber das Wichtigste ist für uns erstmal, dass wir die Spiele gewinnen. Und da haben wir auch direkt erstmal eine Sprachnachricht von euch. Wir bauen die ja mal so mit ein. Von einem Hörer, Ali Padoni. Ich spiele sie mal ganz kurz hier ab.
Jo, moin moin, Gatto, Bones und Kai, HSV, meine Frau-Crew. Ich wollte ein kleines Statement abgeben zu den beiden Spielen vom HSV. Ich denke, eigentlich ist das Glas klar. Die Jungs haben wirklich spielerisch scheiße performt, aber das ist wirklich Latte. Man muss jetzt auch mal sehen, dass man 6 Punkte auf dem Konto hat, Tabellenführer ist, munter putzen, weitermachen. Natürlich muss Tion jetzt an den entsprechenden Stellschrauben drehen, dass man spielerisch auch mal wieder einen Gang hochsetzt, aber das Wichtigste ist die Punkte und diese Liga besteht einfach nur aus Kämpfen und Punkte und am Ende muss man oben sein und aufsteigen und dann geht das nächste Kapitel los. Was immer für mich wichtig ist, ist Personal natürlich und da wollte ich mal einen Namen in die Runde werfen, vielleicht könnt ihr das diskutieren bei euch in der Runde, nämlich King Zombie hat für mich richtig gutes Spiel gemacht, der ist irgendwie präsent und für mich verwundert es jetzt nach der Performance, die jetzt nicht überragend war, aber schon sehr, sehr gut, als er reingekommen ist, warum er in den letzten Spielen gar nicht zum Zug gekommen ist. Habt ihr da vielleicht eine Meinung zu? Habt ihr irgendwelche Insights, warum King Zombie so wenig gespielt hat und seht ihr ihn auch in der Startformation fürs nächste Spiel? Grüße aus der Kapitale, ciao, ciao.
Ja, danke, danke, danke. Ali, auch ein treuer Hörer aus Berlin, aus der Kapitale. Vielleicht, Muche, was sagst du zum ersten Part? So, egal wie man in der zweiten Liga spielt, so nach dem Motto, Hauptsache gewinnen und auch wenn es dreckig ist, ist vielleicht sogar der richtige Weg in der zweiten Liga.
Ich glaube, am Ende der Saison fragt keiner mehr, wie die Spiele gewesen sind. Da zählen die Punkte. Und wie wir es ja eben über Jörg Dahlmann hier gesprochen haben, hat man gestern beim Spiel auch gemerkt, irgendwie, es wurde mehr über Jörg Dahlmann diskutiert und gar nicht so sehr über das Spiel. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz bezeichnend. Da jetzt irgendwie zu rufen, so, ja, das Spiel war scheiße und man muss irgendwie besser Fußball spielen und das so steigt man nicht auf. Ja, das habe ich gestern wenig gemerkt. Ja.
Das würde mich mal interessieren. Ich meine, keiner fühlt die Fanszene so sehr wie du und kann sich so sehr in die Köpfe, glaube ich, reinversetzen, der ganz verschiedenen Fanschichten. Sind Fans, würdest du sagen, so hauptsächlich, wenn sie ins Stadion gehen, überhaupt daran interessiert, so groß daran interessiert, wie der HSV spielerisch überzeugt oder nicht? Oder interessiert die eigentlich zum größten Teil, ob die kämpfen, ob das Bier kalt ist, ob die Stimmung stimmt, ob, frage ich, also jetzt mal ehrlich, berührt das überhaupt viele Hörer spielerisch?
Gute Frage. Also, dass das Bier kalt ist, definitiv. Das sollte auf jeden Fall vorausgesetzt sein.
Und mit Alkohol, ne?
Gerne. Und mit Alkohol, genau. Ich glaube, dass ein Großteil der Fans, für die ist es ganz wichtig, dass die Mannschaft genau den Einsatz zeigt, den sie auch zeigt auf der Tribüne. So, ich glaube, wenn die Mannschaft den Einsatz und die Euphorie und den Willen, wie die Fans und wie diskutiert wird während des Spiels und auch danach jetzt und wie wir hier auch sitzen, wenn das auf die Mannschaft übertragen würde, das würde auf jeden Fall helfen. Und ja, nochmal zu deiner Frage, irgendwie, ob das Spielerische überzeugt oder eher der Kampf. Ich glaube, das ist teils. Also für mich ist der Kampf deutlich wichtiger und irgendwie das Wollen. Und da kann ein Spiel auch verloren gehen und da kann man alles gegeben haben und dann bin ich der Mannschaft irgendwie nicht böse. Aber wenn man merkt, dass da irgendwie kein Einsatz ist, dann
Das ist wahrscheinlich Worst Case, ne?
Ich muss auch sagen, zum Beispiel bezeichnet ist doch auch Stuttgart. Also Stuttgart hat eine unterirdische Zweitligasaison letzte Saison gespielt und sind jetzt völlig überzeugend in der zweiten, ersten Liga. Das macht mir so eine Hoffnung, das pusht mich positiv, weswegen ich mich auch damit abfinden kann, Hauptsache aufsteigen, Hauptsache Punkte holen, weil es kann ja dann trotzdem in der ersten Liga klappen.
Ja, also ich sehe es ähnlich, dass man Hauptsache irgendwie hochgeht und sich vor allen Dingen auch mal irgendwie aufs Verteidigen konzentriert. Ne? Also wenn man erstmal schon mal 0 Tore fängt und diese leichten Fehler abstellt, zum Beispiel gegen Darmstadt konntest du nichts machen, ne? Das war ein Traumtor von denen, schießen sie einmal in 10 Jahren, so diese Flanke abgelegt, Volley direkt rechts unten rein, aber wenn du diese ganzen so irgendwie, ne, man hebt das Abseits auf, irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Rückpässe und Ulreich macht einen Fehler, also wenn du das irgendwie alles abstellen könntest, so, also ein bisschen safer spielst, dann glaube ich, dann bist du sehr, sehr gut dabei.
Aber war das denn, also das würde mich jetzt mal interessieren, Bones, du bist doch der Mann hier für die Zahlen und Statistiken. War das denn überhaupt so, wie wir es jetzt hier beschreiben? Oder sagen die Zahlen was völlig anderes aus und der HSV war eigentlich spielerisch unfassbar und hat alles in Grund und Boden gerannt?
Ja, es war tatsächlich so. Und wir haben uns ja auch schon die letzte Saison unter Hacking beschwert, dass der HSV mit 70% Ballbesitz um die Ecke kam, aber im letzten Drittel nichts auf die Fahne bekommen hat. Und sowohl gegen Darmstadt als auch Sandhausen hat der HSV deutlich an Ballbesitz abgegeben. Das hat sich irgendwo bei 50-50 eingependelt. Und Simon Terodde, der ist für mich sowieso eher so ein Roy Mackay der nächsten Generation, so ein krasses Phantom. Er hatte gestern 2 Torschüsse und 2-mal das Tor getroffen und der spielt ja in dem Sinne gar nicht mit in den 90 Minuten. Er steht einfach da, wo die Bälle hinfallen und diesen Riecher, der ist einfach unbezahlbar und da würde ich jedes Mal auch die 3-4 Millionen extra aufs Konto des anderen Vereins geben, damit ich mir so einen Mann in meinen Reihen holen kann.
Das ist ja unfassbar, ne? Also Buchel, mal ganz kurz, muss er für Deutschland auflaufen oder wie können wir ihn jetzt noch hypen?
Auf jeden Fall muss er in die Eistonne nach den Spielen, ne? Ja.
Und auf jeden Fall muss Yogi anrufen so, ne? Und sagen so, den brauchen wir vorne.
Ja, also. Ist ja so geil, ne? Stell dir mal vor, wirklich. Aber gut, er war schon 3-mal Torschützenkönig der 2. Bundesliga und Yogi hat nicht angerufen. Wahrscheinlich würde er jetzt sich auch anrufen. Aber was?
Er hat auch zu viele Handys. Ich saß mal im Flieger neben ihm. Irgendwie lustige Geschichte fällt mir gerade ein.
Ja, erzähl.
Ich war auf dem Rückflug aus Stuttgart und dann habe ich mich einfach, ich bin ziemlich früh eingestiegen, war einer der Ersten und habe mich einfach in die dritte Reihe gesetzt. Und eigentlich sollte ich da gar nicht sitzen. Ich hatte eine 3 auf meinem Boarding-Ticket gesehen und habe mich in die dritte Reihe gesetzt. Und
verstrahlt vom Auswärtssieg.
Verstrahlt grundsätzlich, ja. Und ein paar Minuten später steigt einer ein und setzt sich bei mir mit in die Reihe, guckt noch ganz komisch und setzt sich an den Gang außen. Und dann habe ich gemerkt, Yogi Löw. Habe ich erst gar nicht erkannt und hinter mir schon das Getuschel, ne? Der Yogi und alle gucken. Ich habe natürlich so ganz ganz cool und das ist mir jetzt total egal, wer da neben mir sitzt.
Ja.
Yogi hat fleißig seine Zeitschriften mit gut durchtrainierten Typen durchgeblättert und dann kam die Stewardess um die Ecke und hat Geld gesammelt für, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wofür es war, für irgendeine Spendenaktion. Ja. Und da dachte ich, ja, wir mal gucken, was der Yogi jetzt macht.
Das ist interessant.
Und er kramte irgendwie in seiner Tasche und hatte aber irgendwie nichts da. Und gleichzeitig kam die nächste Stewardess und brachte irgendwie Brezel und was man da noch kaufen konnte. Und dann zog er irgendwie so einen Clip raus mit irgendwie einem 500er und noch irgendwie ein paar kleineren Scheinen. Und er gab einen 10er der Stewardess und bekam irgendwie das Rückgeld. Und dann nahm er dieses kleine Hartgeld und spendete das dann. Und ich dachte, na Mensch, das war jetzt aber ganz schön mau irgendwie für unseren Bundestrainer da jetzt irgendwie für so eine Spende irgendwie noch das Kleingeld irgendwie rauszuhauen. Ja, der Yogi.
Aber immerhin, finde ich.
Und ne? Er hatte irgendwie 3 Handys dabei. Ich war ganz überrascht, ja.
Gut. Muss man wahrscheinlich haben, ne? Irgendwie ein privates, irgendwie eins DFB und.
Und das zweite private.
Das zweite
private ist immer das besonders private.
Private für seine Männerzeitschrift vielleicht oder so.
Insofern, also ja, Yogi, ruf an. Simon steht, glaube ich, bereit. Also,
ja, Simon, das wäre natürlich.
Immer gut für einen Doppelpack.
Ja, also was der, der darf einen wirklich nicht wegbrechen. Was der abreißt, ist unmenschlich. Also gar nicht an Kilometern, gar nicht an Spielqualität, sondern einfach nur an Toren. Und auch das zweite Tor, das 2-0, was er schießt, ne? Also er lässt sich da gut fallen und dann ballert er den einfach nur so hart, so Aufsetzer in die Mitte. Und wenn du halt einen Run hast oder wenn du, ich sag jetzt mal, ein guter Stürmer im Torriecher bist, dann geht der halt rein und nicht gegen eins der 5 Beine, die da steht, sondern der geht halt rein. Und das ist halt das Geile und das ist auch der Unterschied. So ein Aaron Hunt wird ihn wahrscheinlich rechts oben machen wollen, irgendwie an allen vorbei und dann, aber der macht da bam, hart rein.
Das ist aber auch genau der Instinkt, den du nicht bezahlen kannst und wo ich jedes Mal auch bei jedem Preis mitgehen würde. Und diesen Instinkt, sich einfach mal fallen zu lassen, um zu gucken, okay, vielleicht kommt der Ball ja hierher, den hatten wir in der letzten Saison in meinen Augen jetzt nicht. Und da würde ich jedes Jahr wieder Simon Terodde holen, gerade für die zweite Liga. In der ersten Liga hat er es bisher jedes Mal vergeigt. Es tut mir leid, aber solange er uns nach oben schießt.
Kann
er
bei uns ja zeigen.
Ja, unbedingt, unbedingt.
Und wir hatten schon mal so einen. Ich fand Bernardo Romeo, fand ich, war ein ähnlicher Typ. Der wusste, wo die Kugel hin soll und fand ich einen geilen Spieler.
Keiner stand so oft im Abseits und hat so viele Doppelpacks gemacht wie Bernardo
Romeo. Genau, und dann irgendwann waren wir mit ihm unzufrieden und haben ihn abgegeben. Und ich finde, zwei Jahre später hat man dann immer angefangen zu sagen, oh, ey, hätten wir doch bloß Bernardo Romeo noch und hat es total bereut.
Ja, 1000 Statistiker.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Es gibt genau bei was T-Rod oder Terodde angeht, gibt es genau T-Rod. Zwei Lager. Das eine Lager sagt, geht gar nicht, scheiße, wir sind viel zu abhängig von T-Rod. Natürlich, die Mannschaft muss das mehr kompensieren. Was passiert, wenn der mal ausfällt? Dann sind wir gefühlt auf dem Abstiegsplatz. Pipapo, ich muss das jetzt nicht ausführen. Ah. Das andere Lager denkt, hä, das kann man so nicht sagen. Cristiano Ronaldo ist auch unersetzlich. Lewandowski bei Bayern, Haaland bei Dortmund auch. Wenn der da nicht wäre, dann wäre es ein anderer. Auf welcher Seite steht ihr?
Ich glaube, so lange muss man da gar nicht drüber diskutieren. Also es ist ja schon mal cool, dass man erstmal jemanden hat, wo man denkt, dass der unersetzlich ist. So, dass man natürlich dann irgendwie abhängig von dem ist, weil er besonders gut ist. So wie, ich sag jetzt mal, Bayern ist in einer gewissen Form auch von Lewandowski abhängig. So, ist nicht cool, aber
Dortmund auch, siehst du bei Haaland doch
genau auch. Also richtig, so. Also das ist halt wahrscheinlich bei Stürmern immer so. Und deswegen kann man nur drei Kreuze machen, dass man ihn hat. So, und wenn man ihn nicht hat, dann muss man halt nach Alternativen suchen. Aber ich finde, man muss ihn einfach dann innerhalb der Woche irgendwie zwei Physios zur Seite stellen, drei Eistonnen und irgendwie ihn gefühlt nicht trainieren lassen, sondern er darf sich einfach nicht verletzen, weil alles andere kann er.
Ich bin tatsächlich im anderen Lager. Das heißt gar nicht, dass ich die Leistung von Terodde schmälern möchte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, man muss jetzt die Chance am Schopfe packen und sagen, wir müssen uns etwas unabhängiger von Terodde machen. Das ist nichts gegen Terodde, sondern das ist einfach, bei Bayern ist Lewandowski insgesamt einfach trotzdem noch ein konstanterer Spieler. Man kann nicht davon ausgehen, dass Terodde die Saison so konstant weiter seinen Instinkt beweist. Und zum Beispiel nur als Vergleich zu Bayern, deswegen hinkt der Vergleich, die Mannschaft hinter Lewandowski ist auch konstanter in der Zulieferung der Pässe und so weiter. Und ich glaube, auch darauf müssen wir uns einstellen, dass es auch mal Spiele geben wird. Und die gab es eben auch jetzt in letzter Zeit, wo er mal eben dann auf einmal nicht mehr drei Chancen am Ende bekommt. Und dann war er komplett unsichtbar. Ja, aber deswegen glaube ich, es ist total gefährlich, zu sagen, wir machen weiter so und verlassen uns auf ihn, sondern vielleicht verteilt man das Gewicht jetzt ein bisschen mehr.
Ja, und nein, also verteilen ist immer gut, aber ich finde ehrlich gesagt, dass man sich jetzt erstmal darauf fokussieren sollte, hinten einigermaßen dicht zu sein, also einfach nicht so viele Gegentore zu bekommen, weil wir haben bis jetzt immer irgendwelche Tore geschossen, auch wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Terodde nicht getroffen hat oder sowas. So ein, zwei Tore, da ist halt die individuelle Qualität so hoch, machen wir pro Spiel. Wenn wir irgendwie 0 und 1 bekommen, dann würde ich sagen, dann steigen wir halt auch auf. Also da kann man sich auch fokussieren, wenn man jetzt sagt so, puh, okay, Spielaufbau und irgendwie die Pässe trainieren in die Spitze ist halt schon sehr, sehr schwierig. Dann würde ich sagen, was ist der einfachere Weg, halt hinten dicht zu machen? Glaube ich, ist ein bisschen effektiver, als auf Krampf jetzt versuchen, irgendwie die nächsten Zidans halt so irgendwie zu implementieren.
Also ich sehe es eigentlich in beiden Punkten, dass man auch Nachstellbedarf hat, denn die Abwehr hat gestern auch gezeigt, dass Sandhausen für meine Begriffe ziemlich häufig durchkam und wenn die Stürmer besser gewesen wären, dann hätte es auch vielleicht ein, zwei Mal geklingelt. Und zum Punkt Terodde, da bin ich dann bei Kai, was er ansprach, die Mannschaft dahinter. Denn von diesen letzten vier Toren, Darmstadt, Sandhausen, muss man auch sagen, einer war ein Elfmeter und gestern hast du einfach mal zwei eklatante Abwehrfehler gehabt. Beim ersten Tor hat der Sandhausener Spieler einfach den Ball vorbeilaufen lassen, direkt vor seinen Füßen. Und das zweite Tor war einfach ein Prellschlag, wo der Ball zu ihm gefallen ist. Das ist ja nicht so, dass der HSV die Flanken auf seinen Fuß oder den Kopf geschlagen haben.
Ich habe mir auch nur so ein bisschen dabei gedacht, dass im Moment habe ich das Gefühl, die Masse so eine Neuverpflichtung im Mittelfeld fordert oder dass man sich einig ist, dass das Mittelfeld quasi im Moment die Schwachstelle ist. Zum Beispiel in der Abwehr kommt Van Drongelen dazu, herrlich gestern mit seiner Gucci-Jacke und
er war es in der Gucci-Jacke.
Wirklich ein Outfit vom Allerfeinsten wieder. Gucci-Military-Jacke oder Schlangenmuster-Jacke und nein, und wir haben, es gibt ja diese Gerüchte, die sich ständig halten, dass Lee aus Kiel, wir sehen ihn hier gerade nebenbei im Fernsehen, wirklich der Mann, und er hat auch gegen uns ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Ich glaube, er wäre eine extrem starke Verstärkung und es wäre schön, wenn wir da noch irgendwas machen können.
Ja, absolut. Haben wir noch eine weitere Sprachnachricht. Bevor wir, ich habe Alis Frage nicht vergessen, mit Kinzombi gleich nochmal drauf zurückkommen, schickt uns Julian Kortum seine Meinung.
Moin, moin, ich mache auch einfach mal eine Sprachnachricht. Ja, erstmal natürlich riesige Freude, endlich mal wieder gewonnen, 4-0. Aber was mich schon wieder dermaßen ankotzt, ist die Medienwelt. Also nicht nur der Kommentator gestern eine Katastrophe war. Ich verstehe das auch nicht, warum immer solche inkompetenten Menschen in solche Positionen kommen. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und dann musste ich bei Sportbild lesen, Sony Kittel war beim 4-0 noch nicht mal im Kader. Weißt du, anstatt sie mal sagen, geil, HSV gewinnt 4-0, sind vorübergehend erstmal wieder auf Tabellenplatz 1. Nein, da wird wieder nur irgendeine Scheiße geschrieben, um Verunsicherung reinzubringen. Meine Frage an euch, seht ihr das genauso wie ich? Oder sagt ihr, ihr versteht nicht, warum mich das aufregt? Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Folge und bis dahin.
Ja, danke, danke, Julian. So ein waschechter Norddeutscher, ne? Schön Akzent und dann noch Sony Kittel gleichzusetzen mit André Panasonic. Herrlich. Also Sony Kittel, ja, also war nicht im Kader. Erstmal kann man ganz kurz darüber diskutieren. Ich finde es okay. Ich habe eh so ein bisschen mit ihm gebrochen jetzt, muss ich sagen, nach der Aktion, nach der gelb-roten Karte, die er sich irgendwie in der 20. Minute eingehandelt hat. Aber das ist, weiß ich nicht, da stecken wir wahrscheinlich nicht tief genug drin, wie er sich im Training gegeben hat, wie das in den Einzelgesprächen ist. Letztendlich hat der Trainer auch die Qual der Wahl, so muss harte Entscheidungen treffen. Und zu der Presse, ja, natürlich nervt es, wenn sie da irgendwas Negatives schreiben, aber ich muss sagen, das tangiert mich jetzt nicht so krass, weil ich weiß, dass wir zwar miteinander gewonnen haben und dann sollen sie so ein bisschen irgendwie Clickbait machen und sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie Überschriften, wo die vielleicht gelesen werden, aber da, also dass ich besonders nach solchen Siegen relativ entspannt, wenn wir verlieren, dann bin ich ein bisschen gereizter, aber so ist alles gut.
Also bei Kittel bin ich absolut auf Tiuns Linie, der hat jetzt die letzten Wochen mit Anlauf das Ding gegen den Baum gefahren und die Krönung war ja die gelb-rote Karte, von daher, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen und deswegen bin ich da absolut fein mit, wenn er nicht im Kader ist.
Aber auch da muss ich nochmal ein Fass aufmachen, hat mich auch beschäftigt diese Woche. Ich finde, Sonny Kittel wurde nach außen hin krass geschützt vom Verein und mein Bauchgefühl oder ein paar Insights sagen mir, dass er im Verein intern krass angemacht wurde und es ganz klar war, dass Tune das scheiße fand, dass die Mannschaft das scheiße fand, also dass der da mehr als an Denkzettel bekommen hat. Und ja, für mich ist auch die Ausbotung ein ganz klarer Denkzettel für ihn gewesen. Also ich verstehe nur nicht, warum das heute so, ich meine, wie seht ihr das? Wieso kann man dann nicht mal als Verein auch sagen, Mann, war kacke, finden wir kacke, Strafe, auf die Tribüne, weg. Warum muss man dann immer so eine Art Lüge leben und nach außen sagen, nein, wir sind nicht böse? Und dann erfahre ich dann aber wieder, nachdem ihn alle gestreichelt haben, aber auf der Tribüne ist er trotzdem.
Ja, also, ich weiß nicht, du kannst ihn jetzt auch nicht hart dissen, finde ich. Also, ich finde das so, wie es jetzt ist, ist okay. Ist einfach nicht im Kader, spricht für sich. Und, also, ich weiß nicht, ob ihr noch eine, oder hast du noch eine andere Meinung, Muchel? Guckst mich erwartungsvoll an oder siehst du das ähnlich?
Ich sehe das ähnlich. Also ich glaube auch, dass das ein klares Zeichen ist. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch als Verein noch mal unterstreichen muss und das noch mal nach außen hin tragen muss. Ja. Ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Fußballgeschäft auskennt, kann da eins und eins zusammenzählen. Und ja, er hat die Möglichkeit im Training, sich anzubieten, sich zu zeigen. Das hat er anscheinend nicht gemacht. Sonst wäre er im Kader gewesen. Und
ist vielleicht auch eine finanzielle Frage, weil du willst ja als Verein vielleicht auch den Spielerwert irgendwie schützen, also erhalten, dass du ihn vielleicht noch für ein paar Millionen irgendwie abstoßen kannst, wenn du sagst, ja, der ist der ist intern ein schwieriger Charakter, der sich schwer einbindet in die Mannschaft. Da denken sich potenzielle Käufer vielleicht auch so, ob wir den jetzt hier im Kadergefüge brauchen, der immer so ein Stinkstiefel ist.
Ist er das? Also
nee, wenn er so eine Nachricht nach draußen dringt, dass er ein charakterlich schwerer Spieler ist, der sich schlecht einfindet in das Gesamtgefüge, dass da eventuell andere Vereine, die ihn verpflichten würden, sagen, okay, so einen brauchen wir hier nicht bei uns in der Mannschaft. So.
Aber zum Thema in die Mannschaft einfügen, ist mir das nur gestern aufgefallen, ich konnte es leider nicht genau sehen, aber als Hand ausgewechselt ist, ist er an Tune einfach vorbeigelaufen, weil die Auswechslung von Terodde war ja mehr als herzlich, als die beiden sich umarmt haben, wo man dachte, okay, die treffen sich privat auch und bei Hand hatte ich irgendwie so das Gefühl, vielleicht war er mit seiner Leistung auch nicht zufrieden, sondern ist einfach so rausgegangen.
Ja, also ich habe es nicht gesehen, aber könnte ich mir gut vorstellen, aber werde ich mal nächstes Mal so ein bisschen darauf achten, ob da was im Argen ist. Aber eigentlich hat er sich bis jetzt ja immer, wenn er auf die Bank, Also wenn er von der Bank kam, hat er sich ja immer einigermaßen ins Team so eingefügt und war jetzt
nicht der krasseste. Er ist Profi, ne?
Er war nicht der krasseste Stinkstiefel. So, er ist jetzt wahrscheinlich auch gelassen, irgendwie ist dankbar, dass er jetzt noch ein Jahr Optionen bekommen hat, so sowieso, weil er letztes Jahr irgendwie 20 Spiele gemacht hat. Da kann er dem HSV auch wirklich dankbar sein, dass er nochmal 1-2 Millionen da bekommen hat. Und
sind wir auch.
Ja, absolut. Wir haben hier noch ein bisschen Regelkunde zugeschickt bekommen, fand ich ganz interessant, von Juni Fürst. Und zwar ein kleines bisschen Regelkunde für euch. Das Foul an Kinzombi ist an sich eine klare rote Karte. Aber wenn eine rote Karte gegeben werden muss, gibt es keinen Vorteil mehr. In dem Fall hätte das Tor zurückgenommen werden müssen und rot für Contento. Also wird regeltechnisch das Tor gegeben und dann kann es nur noch gelb geben. Ich weiß, eine blöde Regel, aber leider ist sie so. Dennoch 4-0 gewonnen. Also das finde ich ganz interessant.
Stark, hätte ich nicht.
Hätte ich auch überhaupt nicht. Ich habe auch rot, als ich das dann irgendwie noch in der Zeit gesehen habe, so, ist er behindert, wieso gibt er keine rote Karte und Tor? Aber so die Regel und ja.
Ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich fand den Schiedsrichter gestern eh nicht so schlecht. Ja. So, deswegen, also wenn ich das jetzt gerade noch höre, den Kommentar, also umso besser, finde ich, wie er gestern gepfiffen hat, wenn er das wirklich so auch bewertet hat, die Situation.
Ja, ich fand ein bisschen, relativ schnell die Karten gezückt, so, ne? Also ich sag mal so, er hatte eine Linie, aber er hatte eine schnelle Kartenzuglinie und der Schiri zum Beispiel gegen Darmstadt hatte eine komplett andere Linie. Es ist nicht, dass man sagt, die zweite Liga hat irgendwie die gleiche Linie, sondern sehr Schiri-abhängig. Aber in sich war es schon wieder schlüssig.
Und kaputt gepfiffen hat er das Spiel ja auch nicht.
Aber alles okay, 4-0 gewonnen. Genau. Da muss man sagen, wunderbar. Ihr habt ja noch ganz viele Fragen geschickt. Einige haben wir schon geantwortet. Kaliseum hat geschickt, Demo gegen Dahlmann bei Sky starten. Man muss sagen, wir haben hier ungefähr 40 Fragen bekommen. Davon waren 15 gegen Dahlmann. Also das Muchel, was du eben gesagt hast, dass es da während des Spiels schon viel um den Kommentator ging, wahrheitet sich auch hier. Was muss man machen, um nicht wieder den Dahlmann aus Sky Kommentator zu hören, schreibt Mr. O. Zimmermann. Aber er fragt auch, Bobby Wood Vertrag jetzt verlängern. Weiß immer noch nicht, zwar ob es eine Flanke gewesen sein sollte von ihm, aber jetzt verlängern, Fragezeichen.
Bobby zahlt zurück, ja, auf jeden Fall. Zahlt zurück.
Alter, Bobby muss er aber bei dem Vertrag muss er in der ersten Liga uns in die Champions League schießen. Ansonsten hat er nicht zurückgezahlt.
Man muss sagen, er wirklich.
Das Schlimme ist, zu seinen Hochzeiten dachte man, es ist ein Mann für die Champions League. Ich weiß noch, wie Dortmund an ihm dran war und so. Und bei Dortmund hätte er dann wahrscheinlich seine 30 Buden gemacht.
Ich weiß noch, als er eingewechselt worden ist, er ist jetzt wirklich das, keine Ahnung, siebte Mal eingewechselt worden und immer.
Also das muss Tune mal erklären.
Hat er wirklich immer nur Scheiße gespielt und jetzt war die erste von, keine Ahnung, 200 Aktion, die geil war, aber wirklich richtig geil, muss man sagen. Also die Flanke butterweich.
Aber war die gewollt?
Ja, das ist halt die Frage, ne? Die Frage, ob er gefragt war. Aber
also wenn ich 100 Mal eingewechselt werde, dann lege ich auch mal zufällig einen auf, weil ich, also sorry, das ist doch.
Aber für mich ist, kommt Bobby Wood langsam an Heldenstatus ran. Also,
aber er zeigt ja jedes Mal Einsatz, das muss man ja sagen, ne? Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie behäbig übers Spielfeld trabt, sondern er will schon. Ich glaube, er kann einfach nicht besser.
Ja, Bobby für Deutschland sehen wir hier noch. Also auch wenn er in den USA, also Bobby Woods ist natürlich hier noch eine Theorie von Blumi am Hall. Wird Bobby Woods vielleicht zu geringeren Bezügen verlängert, falls Tune ihn wieder weiter auf die Spur bringt, quasi um ihn danach vielleicht wieder zu verkaufen für teures Geld.
Das haben viele andere Trainer auch nicht geschafft. Ich glaube, der Zug ist abgefahren und da sollte man jetzt wirklich auch mal einen Strich drunter machen und dem Bobby alles Gute wünschen und next.
Ja, meine Theorie ist ja, Bobby wird in einem scheinenden Spiel das Tor schießen und uns in die erste Liga bomben. Aber muss ich fairerweise sagen, auch schon bei Diekmeyer damals gesagt und uns vor dem Abstieg retten. Das hat leider auch nicht so geklappt und sein erstes Bundesliga-Tor schießen. Aber bei Bobby ist, also ich freue mich schon, wenn wir wieder ins Stadion dürfen und er wird sich, sitzt ja immer 6A, so fünfte Reihe und da läuft er sich ja immer direkt vor uns warm und jedes Mal freuen wir ihn an. Ich hoffe, dass es wieder so passiert.
Und dann mit der gleichen Frisur wie Diekmeyer auch, nachdem er vom HSV weggegangen ist.
Absolut, herrlich.
Ich habe noch eine Frage, zu Heuer.
Oh, ja.
Er hat ja gestern wieder in der Abwehr gespielt und ich finde, er macht da nicht die besten Spiele. Also ich sehe ihn nicht in der Abwehr. Mhm. Ich fand, seine stärkeren Spiele hatte er davor. Und
fand ich eigentlich am Anfang anders. Er hat ja links begonnen auf links, wo Leibold ein, zwei Mal verletzt war oder irgendwie weiter vorne gespielt hat. Da war der Haier auf links verteidigt und da fand ich ihn bockstark nach seinem Osnabrück-Transfer. Und die letzten beiden Spiele, sehe ich es wie du, hat er erheblich, also nicht gelitten, aber ordentliche Flops gehabt, wo du denkst, oh, das ist echt ein Wackelkandidat, das ist wie so ein Klaus Schasula gegen Paderborn. Jeder zweite Pass war ein Fehlpass in die Beine des Gegners. Und ich hoffe, er stabilisiert sich wieder.
Ja, absolut. Und da muss man sagen, haben aber viele Fans sich auch zugemeldet und gesagt, ist doch wieder normal, Leistungsschwankungen beim 4- oder 25-Jährigen, der sich gerade noch im neuen Verein so ein bisschen finden muss, gehören dazu. Was erwartet ihr? Und das Gleiche galt ja auch für Onana, der echt bockstark begonnen hat, dann jetzt seinen Stammplatz auch verloren hatte, zu Recht auch eine Pause bekommen hatte und gestern ein Tor geschossen. Und da wollte ich nochmal sagen, ich glaube, wir haben gestern nicht nur 3 Punkte gewonnen. Ich glaube, wir haben schon fast 1,5 gegen Karlsruhe gestern gewonnen. Denn dass dann auch mal andere Leute treffen, ist einfach so wichtig, dass die mit Selbstvertrauen aus der Mannschaft gehen. Weil genau das hat gefehlt. Und gestern haben nicht nur eben Terodde durch 2 Buden, der hat sowieso Selbstvertrauen, der braucht gar keine Buden, sondern eben noch Leute wie Onana oder Wagnumann Selbstvertrauen sammeln
können. Was sagt ihr denn jetzt zu Kinsombi? Also ich meine, er wurde hart umgemäht, hat aber einen richtig coolen Pass gespielt in die Mitte, so zu Onana. Würdet ihr ihn nächstes Spiel gegen Karlsruhe am Montag 20.30 Uhr aufstellen, von Beginn an oder nicht?
Oh, Kinsombi ist wirklich so ein Spieler, der kam mit großen Erwartungen aus Kiel und hat, wenn er denn wirklich mal mehrmals die Chance hatte, häufig echt nur Mittelmaß oder wirklich komplett enttäuscht. Und das sind immer mal wieder Ausreißer nach oben, wo man denkt, jetzt ist er angekommen in Hamburg. Und ich glaube, viele denken auch, dass dieses Spiel gestern jetzt der entscheidende Schritt war. Und ich sehe es auch noch nicht auf Dauer. Und deswegen würde ich ihn wieder nur von der Bank bringen im nächsten Spiel.
Was würdet ihr denn, wie würdet ihr die Aufstellung im nächsten Spiel machen? Würdet ihr was ändern? Ich muss sagen, persönlich gefällt mir sehr gut, dass so ein Leistner und Ambrosius so ein festes Innenverteidiger-Duo sich gefunden hat. Und Klaus Jasula hat mir auch sehr gut gefallen. Also gegen diese ganzen Flanken, gegen diese biederen Flanken von den Zweitliga-Vereinen, hast du da ein geiles Bollwerk.
Ich bin eigentlich kein Fan von Klaus.
Ja.
So, aber ich muss sagen, gestern fand ich ihn nicht so schlecht. Also
auch Darmstadt, also er gefällt mir, muss ich sagen. Gut, würdet ihr was ändern?
Warte ganz kurz. Würden wir was ändern? Also Kinsombi würde ich nicht reinbringen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich sehe es nicht so wie Ali. Ich finde, es ist ein Spieler, das muss man berücksichtigen, der nicht vor der Saison zu uns gekommen ist und sich jetzt irgendwie Schwierigkeiten hatte, sich einzuleben. Er hat schon seit 2 Jahren irgendwie Probleme. Und ich glaube immer, dass Spieler dann eher, dass die Chancen eher sinken, dass sie dann nochmal auf den Zug aufspringen, als steigen, wenn sie länger dabei sind. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch krasse These, aber für mich gestern einer der Schwächsten auf dem Spielfeld, leider wieder unser Capitano Leibold. Ich würde ihm tatsächlich mal eine Denkpause geben. Obwohl man das, und das kann ich dann aber auch verstehen, eigentlich nicht tut, weil man schwächt die Position des Kapitäns, aber es fällt auf.
Ja, ich glaube, würdest du irgendwas ändern, irgendeinen austauschen, Muchel, oder würdest du alles so lassen, wie es ist?
Ja, ich bin gerade bei Winsheimer, ich bin großer Fan von ihm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er gerade irgendwie so ein bisschen müde ist, dass der mal eine Pause. Ich fand ihn gestern auch nicht so stark. So, er hat so geil angefangen diese Saison und aber mit Leibold, den kannst du nicht als Kapitän nicht rausnehmen. Da bin ich, da gehe ich nicht mit. Wobei man natürlich mit Haya jemand hätte, der da auf der Seite natürlich ordentlich Wind machen würde.
Es war schon, es hat mich halt an die Good Old Times erinnert, ne? Die Flanke gestern, die zum Tor führt, auch von Leibold, das war wieder eine seiner Paradeflanken, die in der letzten Saison reihenweise geschlagen hat, aber das war leider der einzige Höhepunkt, den ich von ihm gesehen habe.
Ich glaube, da ist Tune eher noch gefragt, weil das hast du gestern auch gesehen. Wagnumann hat deutlich höher gestanden, hat weiter vorne gespielt als Leibold und ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass er so ein bisschen gebremst wird und nicht so wirklich gelassen wird. Und vielleicht ist das ist Tune da an der Reihe, da irgendwie nochmal irgendwie mehr auf ihn einzureden und ihm mehr den Freiraum zu geben und vielleicht einfach auch ein bisschen mehr nach vorne zu ziehen. So wie Wagnumann gestern.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, ich würde die Aufstellung so lassen, wo ich überlegen würde, die einzige Position wäre eventuell Onana für Aaron Hunt, Kinsombi also auch draußen lassen, sprich in der Abwehr Leistner, Haier, Ambrosius, Leibold, Wagnumann, so 3er-5er-Kette, dann hast du Klaus, Jasula, Duziak und Onana im Mittelfeld und Terodde und Winsheimer vorne. Ich muss dir auch wieder sprechen, Muchel. Ich habe mir gerade über nachgedacht, Winsheimer, ich glaube, so ein Winsheimer tut jeder Mannschaft gut, weil er unglaublich viel ackert. Er ist halt omnipräsent und hat auch schon viele Vorlagen gegeben. Also tut auch der Abwehr weh, läuft die auch müde. Mhm. Also ich würde ihn auf jeden Fall drin lassen, harmoniert ja mit Terodde auch gut. Onana, fand ich, war sehr gut, als er reingekommen ist.
Er hat gestern vielleicht auch nicht auf seiner Lieblingsposition gespielt, der Winsheimer. Er war so ein bisschen zurückgezogen hinter Terodde. Ja. Es kann sein, dass es ihm gar nicht so liegt, ne?
Mhm. Ja, ja. Also stimmt, aber also ich würde ihn drauflassen und ich würde Onana für Aaron Hunt, weil Onana einfach getroffen hat und mit Rückenwind reingeht. So, dann haben wir noch, die Aufstellung haben wir jetzt ja geklärt, ne? Man muss sagen, gegen Darmstadt hat Tune ja auch auf unsere Aufstellung gehört und wir haben gewonnen. Ich glaube, das erste Mal, dass er drauf gehört hat. Also, Daniel, ich hoffe, du hörst es dir auch an. Wenn du es nicht anhörst, bitte an ihn weitertragen, wenn ihr ihn kennt. Wir wollen auch sicher gehen, dass wir da gewinnen.
Ab und zu gibt's auch bei euch die Tipico.
Ja, genau. Ich hab's ja gerade offen. Gut, dass du es ansprichst. 156 Euro habe ich auf dem Account. Ist gut. War schon mal mehr, aber ist okay. Was glaubt ihr denn? KSC gegen den HSV Montag, also Auswärtsspiel. Wie ist die Quote auf HSV Sieg?
1,80.
1,8 sagt Bones. Was sagt ihr? Kai, KSC aktuell.
Ich bin bei Bones.
1,80.
Ja. 1,80?
1,65.
Ich sage euch, das Geld liegt auf der Straße. Die Quote ist 2,1. Also, da kann man doch mal die 156 Euro, die ihr auf dem Konto habt, eigentlich mal ganz einfach verdoppeln. Und wir hatten ja getippt gegen Sandhausen 4-1. Der Tipp war gar nicht so beschissen, muss man sagen.
Und auch natürlich jetzt schon zwei Spiele in Folge von mir getippt. Terodde trifft und HSV gewinnt, also das ist auch immer eine absolut heiße Wette. Ja. Und wir müssen hier irgendwie noch welche weiteren Wetten holen, weil als Tabellenführer bockt der Podcast ja noch mehr. Also wir haben ja heute viel Zeit, muss man sagen. Ja.
Und ich habe noch euren Tipp gelesen irgendwie und habe gedacht, so, ja, schreibe ich was dazu, habe es gelassen. Und im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich nichts dazu geschrieben habe.
Endlich hat es mal funktioniert.
Wobei, ich kam gestern zu meiner Regierung hoch, irgendwie, hatte die Kinder gerade ins Bett gebracht und sie sagt, und wie ist ausgegangen? Und sie sagt, ich sag, ja, 4-0. Und sie, wow, das war so richtig so, das muss ja ein richtig geiles Spiel gewesen sein. Und ich nur,
gelitten. Ich glaube ja, mein Tipp ist jetzt, und da ist die Quote, muss ich mal ganz kurz gucken, wie es auf ist, 10,5, ein 2-0 für den HSV. Ich glaube, Ulreich wird wieder zu nullreich werden. Das zweite Spiel in Folge zu null spielen. KSC ist eigentlich so eine ganz griffige Mannschaft, sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Haben jetzt halt gerade knapp gegen Düsseldorf, war es, glaube ich, verloren, ne, diesen Spieltag.
Genau, 2-1.
Sind dadurch relativ weit in der Tabelle runtergerutscht. Haben mit Hofmann allerdings einen sehr guten Stürmer vorne, muss man fairerweise sagen. Ne? Waren wir auch irgendwie kurzzeitig dran im Sommer. Aber gut, wir hoffen mal das Beste. Ryan von Atz hat noch auf Instagram uns geschrieben, vielleicht zum Abschluss. Ich habe zwar keine Frage oder Thesen, aber richtet bitte Stübi aus, dass er beim Spielerwechsel unserer eigenen Spieler mal unbedingt eine Schippe Power in die Stimme legen muss, um die Jungs mal nach vorne zu peitschen. Vielen Dank. Da sage ich dir, Ryan, vielen Dank. Stübi, wenn du das hörst, leg noch mal gerne eine Schippe drauf, obwohl ich finde, dass er das sehr ordentlich macht und ehrlich gesagt im Vergleich zu den Vorgängern schon ein paar Schippen draufgelegt hat. Aber es geht natürlich immer noch mehr, ne?
Ich habe das gar nicht gehört. Ich hatte immer so Flugzeuggeräusche.
Ja, Jörg Dahlmann lässt grüßen bei den Flugzeuggeräuschen. Also wir schickt uns ruhig alles. Wir werden hier alles abspielen. Können natürlich jetzt nicht jede Sprachnachricht abschicken. Ihr habt uns sehr, sehr viele geschickt und euch jede Frage hier mit reinnehmen. Aber sind immer dankbar, wenn ihr da mitmacht. Und wir haben noch ein absolutes Highlight für euch. Denn wir haben ein Original-HSV-Trikot. Ja gut, original soll es sein, ne? Also kein China-Import. Ein Original-HSV-Trikot mit allen Unterschriften der Mannschaft. Und dieses Trikot werden wir morgen, also heute ist Mittwochabend, also am Donnerstag, werden wir das Trikot auf Instagram HSV, meine Frau Podcast heißen wir dort, verlosen und das dann am Freitag wahrscheinlich noch rausschicken, sodass ihr das noch pünktlich zu Weihnachten bekommt. Wie die Frage sein wird, und kleiner Spoiler, die Frage wird nicht schwer sein, ihr braucht nur ein bisschen Glück, erfahrt ihr dann auf Instagram in unserer Story und unter unserem Post könnt ihr dieses Trikot mit allen Unterschriften gewinnen. Und das ist wirklich was ich zum Beispiel auch noch gar nicht besitze, ein Trikot mit allen Unterschriften. Hat das jemand von euch? Du auch nicht, Mochel, mit Abschlag nicht mal irgendwie so als Dank irgendwie mal so ein Trikot mit allen Unterschriften bekommen oder so? Oder dir nach dem Spiel mal irgendwie alles signieren lassen? Oder musstest du mal unterschreiben?
Andersrum. Ja. Nee, tatsächlich habe ich ihn. Ich bin eh nicht so ein großer Fan von Unterschriften auf dem Trikot. Ich hatte irgendwann mal so einen Fußball, der mit ganz vielen Unterschriften drauf und dann, ja, das war eigentlich ein geiler Ball und den dann hast du den bespielt man nicht und dann irgendwann, ja, hast du ihn gespielt, waren die Unterschriften ab, war auch scheißegal. Ja. Und man erkennt, also ich habe im letzten Jahr habe ich mal ein Trikot in der Hand gehabt mit den, ja, Unterschriften. Man erkennt eh nicht, wer was unterschrieben hat.
Ja, ich habe immer damals, als wir Trikots hatten und irgendwie noch 25a waren, immer eigentlich die Gang, also die Freunde unterschreiben, mhm, lassen, quasi, mit denen wir immer hingingen. Mhm. So, also waren ja auch Unterschriften drauf, so, aber eigentlich ja fast noch persönlicher, weil das hier immer die Leute waren, mit denen man hinging. Und,
ja. Aber wir haben, also zum Thema Unterschriften, wir haben bei uns bei Abschlag ein paar Fans, die haben sich tatsächlich unsere Unterschriften tätowiert.
Echt?
Da sind wir auf einem Konzert gewesen, ich kann mich noch erinnern, irgendwie, wir haben in Flensburg gespielt oben. Und stehen auf der Bühne und das Konzert beginnt und einer vor uns zieht sein T-Shirt aus und zeigt so ganz stolz seine Brust. Wow. Und da hatten wir ihm auf einem anderen Konzert irgendwie mit dem Edding auf die Brust unterschreiben sollen und dann hat er sich das tätowiert. Also total krank.
Krass, krass. Ja gut. Aber
hätte ich das gewusst, hätte ich mir mehr Mühe gegeben bei der Unterschrift.
Scheiße, die war nur hingekritzelt. Aber gut.
Oder ein Bild daneben gemalt.
Das war jetzt mal eine bisschen längere Folge von uns, 40 Minuten.
Zu Recht. Und wir sind immer noch Tabellenführer. Also noch Kiel, noch 0-0.
In der 50. Minute, ne? Schreibt mal gerne uns auch ein Feedback. Irgendwie habt ihr die Folge lieber 20 Minuten oder 40 oder 30 oder sowas. Dann können wir darauf achten jetzt. So, wir waren ja gar nicht geplant. Aber irgendwie auf einmal sind wir jetzt bei 40 Minuten. Das ist ja wunderbar. Denkt dran, morgen die Verlosung und bis dahin würde ich sagen, nur der HSV und Europa kann kommen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Tschüss.